Viele Christen übergehen die typologische Sprache des Alten Testaments oder sehen sie als historisches Beiwerk an. Exodus 29 schildert jedoch einen klar komponierten Ablauf von Opfern und Gaben, der, richtig gedeutet, Christus in seinen verschiedenen Wirkungen vor Augen stellt. Die Spannung besteht darin, dass diese alten Bilder zugleich Erklärung und Nahrung liefern. Wer sie nur historisch oder völlig als erfüllt abtut, verliert eine Quelle geistlicher Einsicht, die das Verständnis des Neuen Testaments vertieft. Typen als lebendige Bilder Christi. Alttestamentliche Typen lassen sich nicht auf bloße Schatten einer vergangenen Ordnung reduzieren, sie treten als lebendige Bilder hervor, die dem geistlichen Auge Tiefe und Richtung geben. In der Weise, wie die Schrift die Erfahrungen Israels sammelt und deutet, offenbaren diese Vorgänge Aspekte Christi, die in abstrakten Lehrsätzen leicht verkürzt werden. Beobachtet man die wiederkehrenden Handlungen, Opfergaben, Einsetzungen, Vorhangbewegungen, so zeigt sich, dass sie nicht nur Geschichte erzählen, sondern eine theologische Funktion erfüllen, sie bilden, führen und prüfen das Volk, damit eine tiefere Erkenntnis Gottes und seines Wirkens wachse. Wir müssen die Bedeutung aller alttestamentlichen Typen in ihrer Tiefe erfassen. So heißt es in Römer 15, 4, denn die Dinge, die vorher geschrieben wurden, sind zu unserer Belehrung geschrieben worden, damit wir durch das standhafte Ausharren und durch die Ermutigung der Schrift Hoffnung haben. Dieses Wort setzt die Typen in Beziehung zu unserem Leben, sie dienen der Belehrung, der Ermahnung und der Hoffnung. Zugleich bleibt hinter manchem Typus ein Geheimnis sichtbar, wie der Verfasser des Hebräerbriefs andeutet, oben über ihr aber die Cherubim der Herrlichkeit, die den Versöhnungsdeckel überschatteten, von welchen Dingen jetzt nicht im Einzelnen zu reden ist. Die Typen führen also zugleich zu klarer Belehrung und zu ehrfürchtiger Stille vor dem, was die neue Offenbarung noch ausfüllen wird. Die Konsequenz liegt in einer Haltung des Lernens und Staunens, die Typen fordern keine bloße Intellektualisierung, sondern laden zu einer inneren Verwandlung durch die Wahrheit ein, die sie darstellen. Sie lassen Christus in vielen Facetten aufscheinen, als das vollbrachte Werk, als die verborgene Herrlichkeit und als die Quelle praktischer Hoffnung. So öffnet sich der Blick für das Zusammenspiel von Altem und Neuem und für die Weise, wie die Geschichte Gottes mit Israel bis heute lehrend und ermutigend wirkt. Denn die Dinge, die vorher geschrieben wurden, sind zu unserer Belehrung geschrieben worden, damit wir durch das standhafte Ausharren und durch die Ermutigung der Schrift Hoffnung haben. Oben über ihr aber die Cherubim der Herrlichkeit, die den Versöhnungsdeckel überschatteten, von welchen Dingen jetzt nicht im Einzelnen zu reden ist. Die alttestamentlichen Bildnisse wirken nicht nur historisch, sondern lebendig in der Gegenwart, sie schälen verschiedene Seiten Christi heraus und führen zu innerer Orientierung. Wer ihnen begegnet, steht zugleich im Licht der Belehrung und in der Demut vor unergründlichen Geheimnissen, eine Spannung, die Wachstum fördert und die Hoffnung nährt. Die täglichen Gaben, Sühne, Hingabe, Nahrung und Trank. Die täglichen Gaben in 2. Mose 29 bilden ein feines Tableau geistlicher Realitäten, Stier, Lämmer, feines Mehl mit Öl und Wein erscheinen nicht zufällig nebeneinander, sondern in einer liturgischen Abfolge, die auf unterschiedliche, doch miteinander verbundene Aspekte des Erlösers hinweist. In der konkreten Anweisung zur täglichen Darbringung trifft das praktische Kultische auf eine theologische Botschaft, ein Rhythmus von Sühne, Hingabe, Nahrung und Trank, der den Alltag des Heiligtums durchdringt. Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass der Stier Christus als unser Sündopfer darstellt. In diesem Universum kann niemand außer Christus selbst für uns ein Sündopfer sein. Nach 2. Mose 29 sind die Lämmer dem Brandopfer zugeordnet. Diese Lämmer stellen Christus als unser Brandopfer dar. So heißt es in 2. Mose Kapitel 29 Verse 38 bis 40, und dies ist es, was du auf dem Altar darbringen sollst, täglich 2 einjährige Lämmer als regelmäßiges Brandopfer. Das eine Lamm sollst du am Morgen darbringen, und das zweite Lamm sollst du zwischen den 2 Abenden darbringen. Dazu ein Zehntel Feinmehl, mit einem Viertel hin Öl aus zerstoßenen Oliven gemengt, und als Trankopfer ein Viertel hin Wein zu dem einen Lamm. Diese Worte ordnen die Elemente, der Stier tritt im Rahmen der Sühne hervor, die Lämmer symbolisieren volle Hingabe als Brandopfer, und das gemischte Mehl mit Öl zusammen mit dem Wein zeichnet ein Bild nährenden Lebens, das durch den Geist wirksam wird und in hingegebener Freude dargebracht ist. Die theologische Deutung führt zum Blick auf Christus, als Sündopfer trägt er die Schuldlast, als Brandopfer übergibt er sich ganz und gar, und als Speisgabe in Verbindung mit Öl offenbart er das Leben, das ernährt und innerlich wirksam gemacht wird, das Öl als Symbol des Geistes. Der Wein schließlich als Trankopfer spricht von der Genüge und der Freude, die im vollbrachten Gott dargebracht werden. Zusammengenommen formen diese täglichen Gaben ein einheitliches Bild: Christus ist die Sühne, die Hingabe, die Nahrung und die Entfaltung des Geistes in seinem Volk. Am Ende bleibt die Einladung zu einer Betrachtung, die nicht in theologischen Schemen stecken bleibt, sondern das Herz bewegt. Wer die Elemente seziert und doch im Ganzen wahrnimmt, begegnet einem Erlöser, der in seiner Gesamtheit wirkt, stellvertretend, hingebend, nährend und geistlich erfüllend. Diese Erkenntnis trägt Trost und Lebensrichtung in das alltägliche Ringen des Glaubens. Und dies ist es, was du auf dem Altar darbringen sollst, täglich zwei einjährige Lämmer als regelmäßiges Brandopfer. Das eine Lamm sollst du am Morgen darbringen, und das zweite Lamm sollst du zwischen den zwei Abenden darbringen. Die täglichen Opfer in ihrem Zusammenspiel zeigen, wie vielfältig und zugleich kohärent das Wirken Christi ist. Er schafft Sühne, gibt sich hin, nährt und wirkt im Geist. Dieses Bild lädt zu einer geistlich dankbaren Betrachtung ein, die das Leben nicht kunstvoll reduziert, sondern die Fülle des Erlösers vor Augen stellt. Heiligung und abgestufte Gemeinschaft mit Gott. Die Heiligung Aarons und seiner Söhne im Rahmen der Einweihung der Stiftshütte offenbart, dass Gemeinschaft mit Gott abgestufte Tiefen kennt. Der Vorhof, das Heilige und das Allerheiligste markieren nicht nur räumliche Zonen, sondern Beschreibungen verschiedener Bezüge zu Gott, Empfang, Dienst und Begegnung in seiner innersten Gegenwart. Die Einsetzung der Priesterschaft macht deutlich, dass ein geordneter Zugang zu Gott verbunden ist mit Heiligung, Verantwortung und zugleich mit der Verheißung göttlicher Gegenwart. Beispielsweise spricht der Verfasser des Hebräerbriefs, nachdem er vom Heiligen mit dem Leuchter und dem Tisch und vom Allerheiligsten mit der Lade des Bundes gesprochen hat, von den Cherubim der Herrlichkeit, die den Versöhnungsdeckel überschatteten. Über diese Dinge heißt es, oben über ihr aber die Cherubim der Herrlichkeit, die den Versöhnungsdeckel überschatteten, von welchen Dingen jetzt nicht im Einzelnen zu reden ist. So heißt es in 2. Mose Kapitel 29 Verse 43 bis 45, und ich werde dort den Söhnen Israel begegnen, und es wird durch meine Herrlichkeit geheiligt werden. So werde ich das Zelt der Begegnung und den Altar heiligen. Und Aaron und seine Söhne werde ich heiligen, damit sie mir den Priesterdienst ausüben. Und ich werde mitten unter den Söhnen Israel wohnen und ihr Gott sein. Diese Verheißung verbindet Heiligung und das göttliche Wohnen. Die Berufung zum Dienst ist zugleich eine Einsetzung in die Gegenwart, so dass der priesterliche Dienst nicht nur äußerliche Pflichterfüllung ist, sondern Teil einer verändernden Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Die Deutung gewinnt an Tiefe, wenn man die Hinweise des Neuen Testaments hinzudenkt. Der Priesterdienst der alttestamentlichen Ordnung weist voraus auf Christus als den, der in das himmlische Allerheiligste einging und eine ewige Erlösung erlangte. Die Typologie macht deutlich, dass Heiligung nicht abschließend in Gesetzesformen aufgelöst wird, sondern in der Person und dem Werk des himmlischen Hohepriesters erfüllt wird. Zugleich lehrt sie, dass Gemeinschaft mit Gott tägliche Nahrung, geregelten Dienst und fortwährende Reinigung erfordert. Der Abschluss dieser Betrachtung wirkt ermutigend. In der Heiligung Aarons und seiner Söhne spiegelt sich die Absicht Gottes, inmitten seines Volkes zu wohnen und es zu heiligen. Diese Realität lädt zur inneren Orientierung und zu einer stillen Freude darüber ein, dass Heiligung nicht menschlicher Selbstvollzug ist, sondern Wirkung der Gegenwart Gottes selbst. Und ich werde dort den Söhnen Israel begegnen, und es wird durch meine Herrlichkeit geheiligt werden. So werde ich das Zelt der Begegnung und den Altar heiligen. Und Aaron und seine Söhne werde ich heiligen, damit sie mir den Priesterdienst ausüben. Die abgestuften Räume des Heiligtums und die Einsetzung der Priesterschaft zeigen, dass Gottes Nähe sowohl Anspruch als auch Gabe ist, Anspruch auf Heiligkeit und Gabe der Gegenwart. In dieser Spannung offenbart sich, dass wahre Heiligung nicht bloß Leistung, sondern Teilnahme an dem ist, was Gott selbst in Christus verwirklicht hat. Herr Jesus, öffne unsere Augen für die Tiefe deiner Offenbarung in den Bildern des Alten Bundes und führe uns in die Wirklichkeit deiner priesterlichen Heiligung. Heilige unser inneres Leben, damit unser Dienst nicht nur äußerlich, sondern aus deiner Gegenwart geboren ist. Lass uns in deiner Nähe bleiben und als Gemeinde in Reinheit, Frieden und Treue vor dir stehen. Amen.